Track 19.
Guter Stoff. Die Geschichte der Hose. Sicher, den alten Römern verdanken wir so einiges. Imposante Bauwerke, unsere Schrift und ausgeklügelte Straßennetze etwa. Ihre modischen Vorlieben allerdings haben sich nicht durchgesetzt. Kein Römer wagte es, sich in das praktische Beinkleid zu hüllen, das die Feinde trugen, die Gallier und Germanen. Diese Hose war nun einmal barbarisch. Und als sich gegen Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus nun doch einige Legionäre trauten, Hosen anzuziehen, wurde gar eine kaiserliche Verfügung erlassen, die das Hosentragen unter Strafe stellte. Mit Verbannung und Einziehung der Güter drohte man den Männern. Sie sollten hosenlos bleiben und sich bitteschön weiterhin Toga und Tunika überwerfen. Bloß der Plan ging gründlich daneben. Die Hose war nämlich vor allem beim Reiten ungemein vorteilhaft und bot zudem einen hervorragenden Schutz gegen Kälte. Das hatten im Übrigen nicht erst die Germanen bemerkt, die in Modelle aus Woll- und Leinentuch oder gegerbten Leder stiegen und diese mit einem Gürtel um die Taille festzurrten. Schon asiatische Reitervölker wie die Skythen trugen im ersten Jahrtausend vor Christus Hosen, die bisweilen sogar mit Punkten oder Zickzacklinien verziert waren. Auch die Kelten kannten ähnliche Beinhüllen und genau solche nahmen sich die Germanen zum Vorbild. Doch zurück ins alte Rom. Auch dort setzte sich Anfang des 5. Jahrhunderts nach Christus langsam die Hose durch. Das Kleidungsstück war viel zu praktisch, als dass es sich auf Dauer hätte verbieten lassen können. Allerdings, jede Mode währt nur eine gewisse Zeit. Und so begann man im Mittelalter die sogenannte Brusch, eine Art Boxershorts aus Leinen, mit Beinlingen zu kombinieren. Dieses Strumpfpaar wurde an die Brusch genestelt. Aus heutiger Sicht mag das Outfit an eine Riesenwindel mit Strampler erinnern. Und vielleicht empfanden das die Ritter des 14. Jahrhunderts ähnlich. Damals nämlich entwickelten sie neue Rüstungen mit starrem Panzer, unter die nur noch eng anliegende Kleidung passte. Die Oberteile schmiegten sich an die Oberkörper wie eine zweite Haut und bedeckten gerade noch den Allerwertesten. Dazu trugen die Ritter eine Art Strumpfhose, die dann ab Mitte des 15. Jahrhunderts gar als Oberhose und Freizeitdress Karriere machte. Fortan waren die Hosen los. Am spanischen Hof etwa kam im 16. Jahrhundert die Heerpauke, eine mit Rosshaar ausgestopfte kurze Variante in Mode. In Deutschland schlüpfte man da schon in farbenfrohe Pump- und Pluderhosen. Die Landsknechte, bezahlte Soldaten, hatten jenen Stil geprägt. Dieser Mode folgte zunächst eine Röhren-, dann die sogenannte Rheingrafenhose, die eher einem Rock als einer Hose glich. Und schließlich schneiderte man die enge Culotte, die bis kurz übers Knie reichte und während der Französischen Revolution ab 1789 politische Berühmtheit erlangte. Denn die französischen Revolutionäre lehnten die Kniebundhose der Adeligen ab und bekleideten sich aus Protest mit den langen Pantalons, den Fischerhosen der einfachen Leute. Daher wurden sie die Sans-Culottes genannt, die ohne Culotten. Und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis die Pantalons von Arm und Reich gleichermaßen geschätzt wurden. Vorbei waren bald die Zeiten, da sich der Mann von Welt mit protzigen Beinkleidern schmückte. In den kommenden Jahrhunderten wurden die Hosen immer schlichter. Als Freizeitmodell kam später die Jeans auf, ursprünglich einmal die Arbeitshose amerikanischer Goldsucher. Geschäftsmänner trugen und tragen dunkle Anzughosen. Aber wer weiß, was in ein paar Jahrhunderten in ist? Vielleicht erneut quietschbunte Pump- und Bluderhosen? Es ist schließlich ein Gesetz der Mode, dass alles irgendwann, ja eben, wieder modern ist.